Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich Ihnen ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christina Wald und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Sie hier als Nachfolgerin von Wolfgang Iser zur heutigen Iser Lecture begrüßen zu dürfen. Auch im Namen meiner anglistischen Fachkollegin Silvia Mergenthal, deren Initiative wir es zu verdanken haben, dass im Anschluss an die letztjährige Iser Lecture von Rebecca Walkowitz zum Thema Reading Both Literary History and the Monolingual Model nun durch die Einladung von Martin Puchner und einem Vortrag zur Idee der Weltliteratur ein konzeptuelles Weiterdenken dieser Grundfrage der Literaturwissenschaft auch innerhalb dieser Vorlesungsreihe möglich ist. Wie viele von Ihnen wissen, wurde die Iser Lecture 2009 von Aleida Aßmann zusammen mit Marcel Lepper vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach eingerichtet, um an das Leben und Werk von dem Konstanzer Anglisten und Literaturtheoretiker Iser zu erinnern, der 2 Jahre zuvor verstorben war. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Marbacher Literaturarchiv bedanken, sowie noch dankbarer bei unserem Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen von Integration, der heute hier von seinem Sprecher Rudolf Schlögel und vielen weiteren beteiligten Kollegen und Kolleginnen vertreten ist. Unser besonderer Dank gilt auch Claudia Vogtmann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer im Cluster, sowie meiner Sekretärin Karin Schunk und dem Team von studentischen Hilfskräften, die uns im Vorfeld und auch heute Abend also hervorragend unterstützen. Viele von Ihnen wissen das natürlich, aber manche Studierende vielleicht noch nicht, deswegen kurze geschichtliche Aufarbeitung. Die jährliche Iser Lecture erinnert an das Leben und Werk von Wolfgang Iser, der 1996 bis 1991 an der Universität Konstanz gelehrt und mit Konstanzer Kollegen die einflussreiche und man darf vielleicht sagen legendäre Forschergruppe Poetik und Hermeneutik begründete. Besonders seine Arbeiten zur Wirkungsästhetik und zur Theorie der literarischen Anthropologie haben weltweit Beachtung gefunden und es ist Ziel der Iser Lecture, dieses Erbe bis heute zu verfolgen, indem innovative Zugänge zur Literaturwissenschaft aus philosophischer, kulturwissenschaftlicher, wir hatten noch einen kunstgeschichtlichen Vortrag aus anthropologischer Sicht, zur Diskussion gestellt werden. In diesem Sinne traten die bisherigen Iser Lectures beispielsweise von Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, Linda Hutchin und Franco Moretti in einen Dialog mit Isers Ideen oder und mit den theoretischen Anliegen, mit denen sein Werk sich beschäftigte. Es freut uns ganz besonders, dass der diesjährige Redner Martin Puchner, den ich Ihnen nun kurz vorstellen darf, in Konstanz und bei Wolfgang Iser studiert hat und so also auch biografisch ein Beispiel dafür ist, wie in Konstanz diskutierte Ideen und Konzepte international, in diesem Fall transatlantisch, weitergetragen, weitergedacht, neu gedacht werden. Nach Stationen in Bologna, Santa Barbara, Harvard, der Columbia und der Cornell University ist Martin Puchner seit 2011 Byron and Anita Wien Professor of Drama and of English and Comparative Literature an der Harvard University. Und dieser etwas längere Titel Ihres Lehrstuhls beschreibt schon gut die zwei großen Gebiete in Martin Puchners Forschung und Lehre, nämlich Drama und Theater und vergleichende Literaturwissenschaft, wobei der Modernismus Fokus und Ausgangspunkt, würde ich sagen, für breitere Forschungen geworden ist. Aus seinen wirklich beeindruckend umfassenden Publikationen beschränke ich mich auf eine Auswahl der Buchpublikationen, um das hier nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Ich darf zunächst einige Worte sagen zu seiner Studie Stage Fright, Modernism, Anti-Theatricality and Drama. Sie ist aus seiner Dissertation an der Harvard University erwachsen und 2002 bei Johns Hopkins University Press erschienen. Und es gibt auch eine erweiterte deutsche Fassung, die 2006 erschienen ist, unter dem Titel Theaterfeinde, die antitheatralischen Dramatiker der Moderne. In diesen Büchern beschäftigt sich Puchner mit einem grundlegenden Spannungsfeld im Theater der Moderne, das er beschreibt als den Gegensatz zwischen der Antitheatralität, beispielsweise der modernen Lesedramen von Gertrude Stein, aber auch im Werk von Brecht und Beckett. Also einerseits diese Antitheatralität, andererseits eine gesteigerte Theatralität im aufkommenden Regietheater der Theateravantgarden am Beginn des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam ist diesen Bewegungen, wie er in dieser Studie zeigt, eine Kritik am Theaterverständnis der Zeit, nämlich an einem schauspielertextzentrierten, mimetischen Theaterverständnis. Dieses hochlesenswerte Buch bietet nicht nur sehr erhellende Lektüren des Theaters der Hochmoderne, des Modernism, sondern auch eine theoretische Aufarbeitung ganz grundlegender Konzepte, die bis heute für im produktiven Widerstreit stehen in der Theaterpraxis einerseits, aber auch in Auseinandersetzungen über die Zukunft des Theaters, jetzt auch aktuell in Deutschland wieder in relativ hitzigen Debatten über die Entwicklung des deutschen Stadttheaters. In seinen weiteren Publikationen zum Thema Drama und Theater hat Martin Puchner diese Fragen weiterverfolgt, zum Beispiel in dem 2007 von ihm mit herausgegebenen Sammelband Against Theater, Creative Destructions on the Modernist Stage. Seine 2010 bei Oxford University Press erschienene, mehrfach ausgezeichnete Monographie The Drama of Ideas, Platonic Provocations in Theater and Philosophy entwickelt eine theatrale Geschichte der modernen Philosophie, die in ihrem ersten Kapitel damit ansetzt, Platon als protomodernistischen Dramatiker zu lesen, der sich in seinen Dialogen der konkreten Verkörperung abstrakter Ideen widmet, also in einer dramatischen Form theatrale Grundfragen bearbeitet, und zwar, wie Puchner zeigt, revolutionär anders als in der von Aristoteles beschriebenen Dramenpraxis der griechischen Antike. Das Buch verfolgt in sehr anregenden Lektüren die Grundfrage, wie philosophische Ideen dramatisiert und theatralisiert werden und dann umgekehrt, wie moderne Philosophie dramatische Verfahren übernimmt, wie sie sich mit der theatralen Metapher auseinandersetzt. The Drama of Ideas gilt bereits jetzt als eines der grundlegenden Werke des Bereichs Performance Philosophy, die uns auch hier in Konstanz beschäftigt, gerade vorletzte Woche in einem Workshop zu Auftritts- und Erscheinungsraum bei Hannah Arendt. Martin Puchner leitet in Harvard die von ihm begründete Mellon School of Theatre and Performance Research, die jährlich im Sommer stattfindet und gerade im Juni dem Thema Public Humanities gewidmet war. Er hat mehrere Bände herausgegeben, die für die Literatur- und theaterwissenschaftliche Lehre von unschätzbarem Wert sind, darunter beispielsweise Modern Drama, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, bei Routledge erschienen, und die zweibändige Norton Anthology of Drama. Seine ebenfalls mit Preisen bedachte 2006 bei Princeton University Press erschienene Studie Poetry of the Revolution, Marx Manifestos and the Avant-Garde untersucht das kommunistische Manifest von Engels und Marx, dessen 200. Geburtstag wir ja auch unlängst hier in Konstanz gebührend gefeiert haben. Er untersucht also dieses kommunistische Manifest als stilbildend für die künstlerischen und politischen Manifeste des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Anschluss an seine früheren Arbeiten untersucht Puchner hier die Manifeste anhand der theoretischen Dyade Performativität und Theatralität, und er beleuchtet die Zusammenhänge zwischen den politischen und künstlerischen Schriften, die oft getrennt voneinander untersucht werden. Beide Manifestsorten, so zeigt Puchner, bedienen sich in unterschiedlichen Graden und Kombinationen einerseits einer Performative Intervention im Sinne Austins und andererseits auch eines Theatrical Posings. Letztes Jahr erschienen ist seine vielbeachtete Studie The Written World, The Power of Stories to Shape People, History, Civilization, mit dem ganz bescheidenen Anliegen, aufzuarbeiten, wie 4000 Jahre der Weltgeschichte und unser heutiges Selbstverständnis durch grundlegende kanonische literarische Texte einerseits, aber auch Medien der Literatur geformt wurden. Eine sehr reichhaltige Studie voller faszinierender Erkundungen und ein weiterer wichtiger Beitrag zur Stärkung der Humanities in und auch außerhalb der USA. Zu uns wird er heute sprechen über ein verwandtes Anliegen, das in diesen früheren Publikationen immer schon angeklungen ist, das er auch in Artikelpublikationen weiterentwickelt hat, nämlich die Idee der Weltliteratur, die ja auch in einem sehr umfassenden Norton Anthology of World Literature bearbeitet hat, die von ihm herausgegeben wurde. Lieber Herr Puchner, wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, sind gespannt auf Ihren Vortrag zur kuriosen Geschichte der deutsch-amerikanischen Idee von Weltliteratur. Ladies and Gentlemen, please welcome Martin Puchner.
Vielen Dank für diese wahnsinnig nette Einführung und Einladung an den Cluster, an alle, die da mitgewirkt haben. Es ist wunderbar, wieder hier in Konstanz zu sein. Und, wie bereits erwähnt, ist es besonders nett für mich, diese Lecture halten zu dürfen, da ich eben bei Wolfgang Ieser seine letzten Lehranstaltungen mit besuchen durfte. Und mich hat damals besonders seine Neugier beeindruckt. Er in den späten 80er, Anfang 90er Jahre hätte er sich sehr gut auf seinen Errungenschaften und Publikationen ausruhen können. Das hat er aber nicht getan und hat immer wieder neue Ansätze und neue Gedanken weiterentwickelt. Und ich habe mir damals ganz fest vorgenommen, das auch selber zu versuchen, so zu praktizieren. Außerdem hat mich auch seine gedankliche Schärfe beeindruckt, die er leider auch auf meine Hausarbeiten angewandt hat, na, und für deren schlechte Qualität ich mich dann immer wieder schämen musste. Vielleicht ist ja heute eine Gelegenheit, das irgendwie wieder ein bisschen wettzumachen. Trotz dieser schlechten Hausarbeiten hat Wolfgang Ihser mir damals erlaubt, auch in dem graduierten Kolleg Theorien der Literatur mich mit reinsetzen zu dürfen, und das hat mir damals wahnsinnig viel gegeben und hat auch damit damit beigetragen, dass ich habe damals hauptsächlich Philosophie studiert, ich dann über ihn und dieses graduierten Kolleg in die, obwohl ich damals noch im Grundstudium stand, irgendwie in die Literaturtheorie und Literaturwissenschaft abgedriftet bin. Und wie ebenfalls bereits schon erwähnt, hat mich auch immer schon interessiert, dass er so eine starke Verbindung in die Literaturwissenschaft in den USA hatte, und bin ihm dann auch, wenn auch indirekt, in die USA gefolgt, wo ich eben jetzt seit ungefähr 25 Jahren arbeite und lehre. Somit zu der biografischen Anbindung, aber die ist, glaube ich, auch, wie ebenfalls bereits schon von Frau Wald bemerkt, eine ganz gute Einleitung zu dem Begriff der Weltliteratur, die, wie ich sie hier aufrollen werde, eine deutsch-amerikanische Geschichte ist und deshalb, glaube ich, eine Geschichte, die Wolfgang Ihser vielleicht interessiert hätte. Wir sind glücklicherweise in der Position, genau zu wissen, wann der Begriff der Weltliteratur geprägt wurde. Einerseits kann man Weltliteratur, wie ich es auch schon versucht habe, tatsächlich als die Summe der wichtigen, wirkungsreichen, geschriebenen Texte verstehen, das heißt ungefähr 4000 Jahre lange Geschichte, aber die Geschichte der Idee der Weltliteratur, des Begriffs der Weltliteratur, ist wesentlich kürzer. Und sie wurde geboren am 31. Januar 1827 in Weimar. Wir verdanken unsere Kenntnis dieser Geburt Johann Eggermann, dem braven Sekretär von Wolfgang Goethe, der anfing, seine Gespräche mit Goethe aufzuzeichnen. Das war nichts Selbstverständliches, aber Eggermann, der aus sehr armen Verhältnissen kommt, hatte gemerkt, dass seine Arbeit mit Goethe hat ihn als Sekretär und Hiwi benutzt und kaum bezahlt, dass diese Arbeit ihn praktisch finanziell ruiniert, auch persönlich. Er musste leider seine Verlobung aufgeben, aber das hat ihm alles nichts gemacht, denn er durfte jeden zweiten Tag ungefähr bei Goethe vorbeikommen und mit ihm reden und natürlich auch für ihn arbeiten. Und dann ist ihm irgendwann aufgegangen, dass er ja diese Gespräche aufzeichnen und publizieren könnte und damit etwas Geld zu verdienen. Und das hat er dann auch gemacht. Am 31. Januar 1827 war er schon ein paar Jahre beschäftigt und hat eben auch schon seit geraumer Zeit diese Gespräche aufgezeichnet. Und so wissen wir von dem folgenden Gespräch. Goethe sagte zu Eggermann: Seit ich Sie gesehen, habe ich vieles und mancherlei gelesen, besonders auch einen chinesischen Roman. Chinesischen Roman, sagt Eggermann, der muss wohl recht fremdartig aussehen. Goethe: Nicht so sehr, als man glauben sollte. Die Menschen denken, handeln, empfinden fast ebenso wie wir. Und man fühlt sich selbst bald ihresgleichen, nur dass bei ihnen alles klarer, reinlicher und sittlicher zugeht. Einen höchst merkwürdigen Gegensatz zu diesem chinesischen Roman habe ich an den Liedern von Béranger, denen fast ein unsittlicher, liederlicher Stoff zugrunde liegt. Aber sagen Sie selbst, ist es nicht höchst merkwürdig, dass diese Stoffe des chinesischen Dichters so durchaus sittlich und diejenigen des jetzigen ersten Dichters von Frankreich ganz das Gegenteil sind? Eckermann darf jetzt antworten. Er weiß auch genau, was er antworten soll. Ein solches Talent wie Béranger würde an sittlichen Stoffen nichts zu finden wissen. Goethe gefällt die Antwort. Sie haben recht. Eben an der Verkehrtheit der Zeit offenbart und entwickelt Béranger seine bessere Natur. Soweit geht das Gespräch sehr gut. Eckermann hat das Richtige gesagt, aber das mit dem chinesischen Roman will er noch mal genau wissen. Das hat ihn jetzt doch ein bisschen verwirrt. Und jetzt sagt er, aber ist denn dieser chinesische Roman vielleicht einer ihrer vorzüglichsten? Und jetzt hat er was Falsches gesagt. Denn jetzt donnert Goethe keineswegs. Die Chinesen haben derer zu Tausenden und hatten derer schon, als unsere Vorfahren noch in den Wäldern lebten. Ich sehe immer mehr. Und jetzt gerät er so langsam in Rage, Goethe, weil er merkt, dass Eckermann da irgendwie skeptisch über diesen chinesischen Roman gesprochen hat. Und jetzt holt er zum großen Schlag aus und sagt, ich sehe immer mehr, dass die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist und dass sie überall und zu allen Zeiten in Hunderten von Menschen hervortritt. Nationalliteratur will jetzt nicht mehr viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit, und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Eckermann ist jetzt völlig verwirrt, jetzt weiß er gar nicht mehr, was er sagen soll, aber zum Glück gibt es Ablenkung. Er beschreibt, das Geklingel vorbeifahrender Schlitten lockte uns ans Fenster, denn wir erwarteten, dass ein großer Zug, der diesen Morgen nach Belvedere vorbeiging, wieder zurückkommen würde. Dann rennen sie zum Fenster, drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheibe, sehen, dass es nicht der Zug ist, setzen sich wieder hin. Goethe fängt an, weiter zu erzählen von seinem Egmont, von den Griechen, von Sophokles. Und Eckermann hört zu, schreibt mit. Und dann sagt er, vorbeifahrende Schlitten zogen uns wieder ans Fenster. Der erwartete Zug von Belvedere war es aber wieder nicht. Und dann geht er nach Hause. Ich glaube, dass er diese Nacht, Eckermann, wird er recht wirr geträumt haben von einer Flut von Tausenden von chinesischen Romanen, die er jetzt auch lesen muss, vielleicht von Weltliteratur und vielleicht auch von den vorbeilaufenden Schlitten. Aber jetzt lassen wir mal Eckermann ein bisschen beiseite und fragen uns mal, wieso Goethe diesen Begriff geprägt hat. Das ist nochmal der Satz, Nationalliteratur will jetzt nicht mehr viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Interessant ist einerseits eine deskriptive Aussage, dass wir jetzt eben eine neue Epoche fängt jetzt an und das ist ein beschreibender Satz. Und dann kommt was Normatives, dass jetzt jeder dazu wirken muss, diese Epoche zu beschleunigen. Also da muss man auch noch was dazu tun. Man kann sich nicht einfach auf diese Epoche verlassen. Da muss noch jemand, das ist gut, dass die jetzt kommt, aber man muss auch irgendwie mitwirken. Und ich möchte auf diesen Unterschied später dann nochmal zurückkommen. Aber erst möchte ich noch fragen, warum Goethe diesen Begriff der Weltliteratur in die Welt setzt. Erstmal, und damit fängt dieser Satz ja an, ist sie gegen die Idee der Nationalliteratur und des Nationalismus gerichtet. Und das ist vielleicht schon erstaunlich, denn 1827 ist das Zeitalter des Nationalismus, gerade in Deutschland, um Goethe herum versuchen die Brüder Grimm deutsche Märchen zu sammeln. Es ist ein Interesse an Volkstum und Volkskunde und Nationalismus ist eine ganz wichtige Strömung. Goethe setzt sich dem entgegen und ist irgendwie schon einen Schritt weiter, vielleicht könnte man sagen, und sagt, dass diese Epoche der Nationalismus und des der Nationalliteratur, die gerade in Deutschland, weil sie ja noch keinen Nationalstatus erreicht hat, besonders wichtig ist, dass die jetzt aber irgendwie schon wieder am Verblassen ist und dass jetzt eben diese neue Epoche der Weltliteratur beginnt. Also einmal gegen den Nationalismus. Es gibt aber noch eine andere Stoßrichtung, die mit diesem französischen liederlichen Dichter Béranger zusammenhängt, weil Goethe in dem provinziellen Weimar war und wie viele provinzielle Europäer war ständig mit den Exportprodukten der kosmopolitanischen Zentren, besonders Paris und London, konfrontiert. Und das wollte er sich literarisch nicht mehr gefallen lassen. Er wollte da nicht immer nur am empfangenden Ende dieser Exportkultur stehen. Viele seiner Zeitgenossen haben gerade deshalb den Begriff der deutschen Literatur stark gemacht, aber Goethe eben, wie gesagt, gerade nicht und setzt diesem kosmopolitanen Literaturbetrieb eben diesen neuen Begriff der Weltliteratur entgegen. Und damit haben wir eben diese beiden Stoßrichtungen, einerseits gegen diese Exportzentren wie Paris und London, andererseits den Nationalismus. Und das ist dieser Begriff der Weltliteratur. Die Frage, die sich Goethe natürlich stellt, ist, wo diese Weltliteratur herkommt. Und er hat eine sehr interessante Antwort darauf, nämlich ein Markt, ein Weltmarkt in Literatur. Er, der im provinziellen Weimar sitzt, hat plötzlich Zugriff auf verschiedene Literaturen, die zum Teil auch von relativ weit herkommen. Zum Beispiel guckt er immer wieder in der wunderschönen Anna-Amalia-Bibliothek nach, ob da vielleicht noch weitere chinesische Romane liegen. Goethe selber hat nicht tausende von chinesischen Romanen gelesen, hat sie auch nicht in den Händen gehabt. Das ist eher so eine Spekulation oder vielleicht möchte ich sagen, so ein bisschen eine Übertreibung, um den armen Eckermann da so ein bisschen in seiner Borniertheit zu schocken mit diesen tausenden von chinesischen Romanen. Aber immerhin, er hat 3 chinesische Romane gelesen, auch allerlei andere von relativ weit herkommende Literatur, ein Sanskrit-Drama von Shakuntala zum Beispiel, ein klassisches Sanskrit-Drama. Bei dem hat ihm besonders gefallen, dass das so ein Vorspiel auf dem Theater hatte und hat dann diese Idee auch sofort in seinen Faust integriert und auch allerlei arabische und persische Literatur. Aber die Frage ist eben, wo das alles herkommt und die Antwort ist ein Weltmarkt. Es gibt jetzt bereits einen Weltmarkt in Literatur und davon profitiert er. Dieser Weltmarkt spielt ihm diese Texte zu. Das ist ein Begriff. Der andere Begriff ist Übersetzung. Es ist ganz klar, dass dieser Weltmarkt in Literatur, diese Möglichkeit, chinesische Romane, Sanskrit-Dramen, arabische und persische Poesie zu lesen, nur funktioniert, wenn dort Übersetzungen vorliegen. Und das, obwohl Goethe natürlich selber viele Sprachen beherrscht. Er hat auch im fortgeschrittenen Alter nochmal versucht, sich Arabisch beizubringen. Aber irgendwann stößt natürlich jeder an seine Grenzen und es kommt dann auf Übersetzung an. Also eine Weltliteratur bedeutet hier ein Weltmarkt in Literatur, der von Übersetzung angetrieben wird. Und das ist, soweit man das umreißen kann, die Theorie, Goethes Theorie von Weltliteratur. Er hat nicht wirklich eine Theorie entwickelt. Man kann, was ich gemacht habe, ist jetzt nur so ein paar Begriffe aus relativ verstreuten Bemerkungen zu greifen und da so ein bisschen eine Kontur einer Theorie der Weltliteratur festzumachen. Die Frage stellt sich jetzt aber immer noch, wo dieser Weltmarkt herkommt. Und die Antwort, würde ich sagen, hängt da mit dem europäischen Kolonialismus zusammen. Das ist der europäische Kolonialismus 1815. So sieht es dann am Ende des Jahrhunderts aus. Und man kann ganz klar sagen, dass dieser Kolonialismus damit zu tun hat, dass jetzt plötzlich dieser Weltmarkt in Literatur entwickelt. Das kann man auch sehr gut an diesem chinesischen Roman, den Goethe da kurz vor dem 31. Januar 1827 gelesen hat, festmachen. Dieser Roman heißt Hao Qiuquan und er wurde übersetzt von James Wilkinson, der ein Angestellter der East India Company war. Und dieser Wilkinson hat den Roman übersetzt, um sein eigenes Chinesisch ein bisschen zu trainieren. Die East India Company, wie einige vielleicht wissen, war die Gesellschaft, die das Monopol für die wirtschaftliche Ausnutzung des britischen Empires hatte. Wilkinson ist leider nicht fertig geworden mit dieser Übersetzung, weil er wieder abberufen wurde. Die Übersetzung fertig gemacht hat Bishop Thomas Percy, der auch zahlreiche von Wilkinsons Fehlern korrigiert hat, weil das ja sozusagen wirklich nur so eine Übersetzungsübung war. Ein paar Jahrzehnte später gelangte dieses Manuskript in die Hände von John Francis Davis, der zweite Gouverneur von Hongkong. Der konnte richtig gut Chinesisch, Und er war entsetzt über die Übersetzungsarbeit seiner beiden Vorgänger. Die hatten sogar es zustande gebracht, wie er so suffisant bemerkt, selbst den Titel dieses Dramas falsch zu übersetzen. Er hat sich dann dran gemacht, dieses Wilkinson-Percy-Machwerk neu, völlig neu zu übersetzen und hat damit zum ersten Mal eine gute Übersetzung dieses Romans, zustande gebracht. Für Goethe kam diese gute Übersetzung allerdings zu spät. Er musste sich mit dem Machwerk zufrieden geben, aber wie wir gesehen haben, war ihm das durchaus recht. Es ist interessant bei Goethe, dass er gar nicht so sehr auf das Original erpicht war. Er hat ja auch in seinem Haus lauter Gipsgüsse von klassischen Statuen, hat gar nicht so sehr diesen Kult des Originals, dem wir manchmal anheimfallen, und hat sich deshalb auch mit relativ schlechten Übersetzungen durchaus zufrieden gegeben. Also wir sehen, diese Übersetzung, dieser Weltmarkt wird durchaus auch von diesem Kolonialreich mit angetrieben. Goethe musste sich damit nicht direkt auseinandersetzen, weil die deutschen Staaten ja damals keine Kolonien hatten, aber er profitierte davon. Er musste sich nicht damit auseinandersetzen, war deshalb nicht unbedingt dafür, war vielleicht auch nicht dagegen, aber er hat auf jeden Fall ganz stark davon profitiert. Also das ist dieser Goethe-Begriff der Weltliteratur, Weltmarkt, Übersetzung vor dem Hintergrund des Kolonialreiches. Das ist so die Konstellation, über die er da nachdenkt und die, glaube ich, wirklich richtungsweisend ist für seine folgende Arbeit. Und die war auch für mich richtungsweisend. Es ist diese Idee der Weltliteratur, die auch hinter meinem Buch, das bereits schon erwähnt wurde, steht, indem ich versucht habe, wirklich mal diese Goethe Idee der Weltliteratur, eine Geschichte dieser Weltliteratur zu schreiben. Allerdings habe ich noch ein Komponent hinzugefügt zu der Begriff des Weltmarktes und dem Interesse an wirkungsmächtigen Texten. Das war wichtig für Goethe. Texte, die wirklich eine Wirkung entfaltet haben auf die ein oder andere Weise. Und der Übersetzung habe ich noch das Komponent der Technologie, der Schreibtechnologie hinzugefügt von den Tonplatten, auf denen das Gilgamesch-Epos geschrieben wurde, zu den Scrolls. Heute sieht man das wieder, Studenten, die auf ihrem Schoß Tablets haben und darauf schreiben, oder auch Scrolls, bei denen wir heute am Computer wieder entlang scrollen. Also einige dieser Technologien sind nicht nur alt, sondern auch wieder neu. Das ist nicht nur eine Geschichte des technologischen Fortschritts, sondern auch so ganz interessanter für mich Wiederkehr. Aber wir hatten jetzt, hier sieht man nochmal so einen klassischen Laptop, wieder jemand auf so einem griechischen Laptop, der hier schreibt. So, jetzt hatten wir aber den Begriff der Weltliteratur eben in Weimar am 31. Januar 1827 gelassen. Und jetzt möchte ich den ein bisschen weiter verfolgen, wo er das nächste Mal auftaucht, nämlich an folgender Stelle. Wir lesen, die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt von neuen Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, ersetzt durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Land selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigte Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihren Befriedigungen erheischen. An die Stelle der alten, lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in den materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Dieser Text stammt aus dem kommunistischen Manifest. Und das ist vielleicht erstmal erstaunlich, denn hier ist ja gar nicht von Revolution die Rede, sondern nur davon, dass sich irgendwelche Reaktionäre darüber ärgern, dass jetzt plötzlich irgendwie Globalisierung herrscht. So würde ich das jetzt mal übersetzen. Globale Zulieferungen, Zulieferer, globale Produktionsketten, ein globaler Markt. Und eben nicht nur bei materiellen Gütern, sondern auch bei Literatur. Mit anderen Worten, Weltliteratur. Von der Revolution ist da erstmal gar nicht die Rede und wird eben von dieser Globalisierung erstaunlich positiv berichtet, wenn man da nochmal genauer zuhört. Gemeingut, das ist ja wirklich was, was für Marx und Engels ein wichtiger Wert darstellt. Einseitigkeit und Beschränktheit, damit wollen sie auch nichts zu tun haben. Und eben dann die Weltliteratur. Wir sehen also, dass da irgendwie so ein positiver Begriff der Globalisierung geprägt wird und auf die Literatur übertragen wird. Und Marx und Engels scheinen da irgendwie Feuer und Flamme zu sein für diese Globalisierung. Und sie sagen nicht nur, Mensch, das ist ja toll, da wird den Reaktionären der nationale Boden unter den Füßen weggezogen. Sie sagen auch noch, Mensch, da machen wir doch gleich mit. Das drückt sich dann so aus in der Präambel. Hier sind so ein paar technische Errungenschaften, was den Buchdruck betrifft. Aber hier ist jetzt die Präambel von dem Kommunistischen Manifest, wo eben ganz großspurig erzählt wird, dass zu dem Zweck dieses Manifests sich die Kommunisten der verschiedensten Nationalität in London versammeln und das folgende Manifest entworfen haben, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer, flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird. Ich finde das einen sehr interessanten Satz und da kann man noch mal einen Moment damit verbringen. Also erstmal diese Behauptung, dass das so eine ganz internationale Versammlung in London ist, entspricht leider nicht der Realität, denn dieser kleine Bund in London bestand hauptsächlich aus deutschen Artisanen, die sich da im Londoner Exil gefunden haben und sich zu so einem kleinen, durchaus revolutionären Bund zusammengeschlossen haben. Aber wirklich so eine kleine Exil-Clique im Grunde, das wird hier so ein bisschen international aufgemotzt. Dann finde ich interessant diese zweite Behauptung, dass dieses Manifest, das diese ganz, ganz internationale Gruppe da verabschiedet, eben in diesen verschiedenen Sprachen veröffentlicht wird. Mir ist nicht ganz klar, was die Logik dieser Liste ist. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Flämisch, Dänisch. Vielleicht so eine Hierarchie der wichtigeren Sprachen und weniger wichtigeren Sprachen. Auf jeden Fall zwei Sachen möchte ich da hervorheben. Einerseits eben die Idee, dass es gleichzeitig publiziert wird. Also wirklich, dass hier ein Weltmarkt bedient wird, dass hier ein Text gleichzeitig in verschiedenen Sprachen auf den Weltmarkt geworfen wird. Und davon hat ja, glaube ich, letztes Jahr Rebecca Walkowitz auch gesprochen. Dafür interessiert sie sich, dass das jetzt ein ganz wichtiger Teil unseres heutigen Weltmarkts in Literatur ist, diese simultanen Publikationen von Orhan Pamuk und vielen anderen auch. Also da ist hier so eine Fantasie, an dieser Weltliteratur mit zu partizipieren. Und dann eben nochmal diese Liste. Was ich interessant finde, dass da Deutsch, die Sprache, in der dieses Manifest geschrieben wurde, irgendwie so in der Mitte reingeschmuggelt wird, als ob es denen peinlich ist, dass da so eine deutsche Exilgruppe auf Deutsch ein Manifest schreiben, das auch in England natürlich keinen interessiert, weil es auch keiner lesen kann. Naja, also ist es hier wirklich ein bisschen so eine Fantasie der Weltliteratur, mehr als eine Realität der Weltliteratur, würde ich sagen, vorhanden. Es dauert dann eine ganze Weile, bis dieser Text wirklich die Wirkungsmacht entfaltet, die er letztendlich entfalten würde. Ganz besonders natürlich angefangen dann mit der russischen Revolution. Erstmal wird dieser Text ignoriert. Das hat vielleicht auch mal wieder mit den schlechten Übersetzungen zu tun. Es gibt nämlich sehr schnell eine englische Übersetzung und da wird der erste Satz erstmal ganz komisch übersetzt. Der erste Satz, der von dem Gespenst des Kommunismus redet, wird hier auf Englisch als ein Hobgoblin übersetzt. Ein Hobgoblin ist stalking Europe, als ob hier so ein Gnom hier irgendwie umherstarkst und irgendwie an allen Furcht einflößen will, was natürlich irgendwie nicht klappt, dieser Hobgoblin, der da so rumstarkst durch die Gegend. Das klappt da nicht und es dauert dann ein paar Jahrzehnte, bis eine zweite englische Übersetzung rauskommt, in der dann dieser tolle Satz vom Gespenst des Kommunismus, das umgeht, übersetzt wird und vielleicht noch sogar noch besser gefasst wird mit A Spectre is Haunting Europe. Der Hobgoblin verschwindet dann von der Bildfläche und es kommt wirklich das Spectre of Communism, das dort mehr und mehr Dynamik entfaltet und letztendlich wird das Kommunistische Manifest auch, wie es selber fantasiert hatte, in verschiedene Sprachen übersetzt, besonders dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, bevor es dann eben in Russland seine Macht entfaltet. Das Kommunistische Manifest ist ein ganz gutes Beispiel von meinem Verständnis der Weltliteratur, das ich von Goethe her beziehe, von Texten, die wirklich die Welt verändern. Natürlich ist es kein fiktionaler Text, es ist aber ein Text, der ganz wichtig eine Geschichte erzählt. Das ist, glaube ich, das, was das Kommunistische Manifest von vielen anderen politischen Manifesten, die in der Zeit geschrieben werden und die eben nicht überleben, die ins Vergessen geraten wurden, auszeichnet. Es erzählt die Geschichte ganz groß oder grandios angelegt, die Weltgeschichte der Menschheit als Geschichte eines Klassenkampfes, der dann durch die Geschichte durchdekliniert wird. Also ein ganz stark erzählerisches Moment. Das ist was, was Marx und Engels nicht von Anfang an vorhatten. Die hatten erst so einen, mehr eine Liste von Prinzipien und so einen Dialog, so einen Katechismus mit Antworten, was man als Kommunist alles können und wissen muss und was für Prinzipien man da unterschreiben muss. Aber irgendwann ist ihnen klar geworden, nein, um wirklich eine Wirkung zu entfalten, muss hier ganz klar Geschichten erzählt werden. Und das haben sie dann auch, glaube ich, besonders gut getan. Also ist das eine. Das andere Merkmal ist, dass durch die immer größer werdende Macht dieses Textes so eine Art neues Genre, neue Textsorte geschaffen wird, nämlich das Manifest als Genre. Und die Auszeichnung, das Merkmal, würde ich sagen, dieses Genres ist wirklich der Wunsch, die Welt zu verändern. Man merkt regelrecht, wenn man das Kommunistische Manifest und andere Manifeste liest, wie ungeduldig diese Texte sind. Ungeduldig mit sich selbst, weil sie selber immer wollen eigentlich, dass jetzt mit dem Reden aufgehört werden muss und jetzt wirklich mal Taten folgen müssen. Und ich glaube, das kann man auch mit Isers Begriff des impliziten Lesers ganz gut beschreiben. Ich glaube, der implizite Leser des Manifests ist wirklich jemand, der jetzt sofort bereit ist, aufzuhören mit dem Lesen und eben diese Geschichte, die da erzählt wird, in die Tat umzusetzen und irgendwie das Manifest zuzuklappen und dann weiterzumachen. Das ist, glaube ich, der implizite Leser und das ist ein ganz besonderer impliziter Leser, der ungewöhnlich ist in der Literatur und der, glaube ich, dieses Genre des Manifests ausmacht und damit dieses neue Genre auf die Welt bringt, das wirklich, glaube ich, von weltgeschichtlicher Bedeutung ist und damit ein gutes Beispiel davon, wie Literatur die Welt verändern kann. Jetzt haben wir aber den Begriff der Weltliteratur wieder ein bisschen aus dem Blick verloren. Da will ich jetzt wieder anknüpfen, weil dieser Begriff oder diese Idee der Weltliteratur jetzt nämlich immer mehr um sich greift. Besonders auch in Fällen, wo kleinere oder jüngere Literaturen betroffen sind. Rabindranath Tagore, ein indischer Schriftsteller zum Beispiel, nimmt den auf um die Jahrhundertwende, um darüber nachzudenken, wie die indischen Epen mit der Weltliteratur zusammenhängen können und stellt sich hinter diesen universalistischen, ein in seiner Formulierung sehr universalistischen Begriff der Weltliteratur, der auch wieder gegen den Nationalismus gerichtet ist. Ironischerweise steuert allerdings Tagore den Text für die Nationalhymne Indiens bei. Und weil das so gut ging, übernimmt dann Bangladesch nach seiner Unabhängigkeit auch noch einen Text von Tagore für seine Nationalhymne. Und weil das so gut geht, benutzt dann auch noch Sri Lanka einen Tagore-Text für ihre Nationalhymne, was, wie gesagt, ironisch ist, denn seit Goethe hat sich eigentlich dieser Begriff der Weltliteratur gegen den Nationalismus gewendet. Ich weiß auch nicht genau, was man daraus schließen soll. Vielleicht, dass am Ende die Weltliteratur uns vorm Nationalismus nicht schützt oder zumindest nicht immer, aber sie versuchen es immer wieder, die Vertreter der Weltliteratur, und sie gewinnen auch immer mehr Anhänger. Sie tauchen eben besonders bei jüngeren Literaturen auf, zum Beispiel auch bei der jiddischen Literatur, die im frühen 20. Jahrhundert versucht, eine eigenständige Literatur zu werden. Das ist besonders kompliziert. Die Vertreter der jiddischen Literatur müssen fast so eine Art Zwei-Fronten-Krieg führen. Einerseits gegen die Zionisten, die ja wieder Hebräisch als Literatur aufstellen wollen, und andererseits seit der Aufklärung die Assimilation der Askenasi-Juden in der deutschen Gesellschaft, die eben Deutsch benutzen würden. Dagegen werden die Vertreter der jiddischen Literatur eben das Jiddische als Literatursprache auf und bedienen sich damit des Begriffs der Weltliteratur, um auszusagen, einerseits, dass hier eine wichtige Literatur entsteht, aber auch, dass es natürlich eine Literatur ist, die in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas, aber auch in Moskau und New York gesprochen wird. So benennt es Melech Ravitsch. Das heißt dann eben von rechts nach links gelesen Weltliteratur. Und damit versucht er, diesen Markt ins Leben zu rufen. Er übernimmt auch den Begriff des Markts und beklagt sich, dass ein Grund, warum die jiddische Literatur noch nicht wirklich Weltliteratur ist, dass noch kein richtiger Markt für diese Literatur herrscht. Und er setzt sich dafür ein, diesen Markt ins Leben zu rufen. So, wir sind jetzt inzwischen in 1939 angelangt und die Verfechter der jiddischen Literatur haben jetzt inzwischen natürlich andere Sorgen als die Literatur, aber nicht nur die Verfechter der jiddischen Sprache, auch jüdische Literaturwissenschaftler wie Leo Spitzer und Erich Auerbach, die Vertreter der Weltliteratur sind, die ins Exil nach Istanbul gehen. Und Istanbul wird dann während des Zweiten Weltkriegs ein ganz interessanter Drehbuch für Weltliteratur. Leo Spitzer wirft sich da voll in diese neue Kultur hinein. Er fängt an, Türkisch zu lernen, um sich ein bisschen für diese Literatur seines Gastlandes zu interessieren. Erich Auerbach macht es nicht. Er versucht, von der westlichen Literatur zu retten, was da noch zu retten ist, und schreibt seine Geschichte der westlichen Literatur, die mir auch so ein bisschen natürlich als Inspiration diente, wenngleich meine Geschichte eine viel globalere ist als von Erich Auerbach. Er fügt auch hinzu, er entschuldigt sich so ein bisschen beim Leser, dass er leider nicht auf die neueste Forschungsliteratur verweisen könne in diesem Buch, da nämlich es in Istanbul keine gescheiten Bibliotheken gibt. Ich finde, es hört sich so ein bisschen sehr so an, als ob er da schon auf mögliche Kritikpunkte reagieren möchte, ist auch nicht sehr nett. Er hätte nämlich auch, wie Leo Spitzer, Türkisch lernen können, dann hätte es nämlich da schon eine gute Bibliothek gegeben. Ich glaube, das hätte er auch eigentlich gar nicht nötig gehabt, weil dieses Buch, glaube ich, besonders gut geworden ist, gerade deshalb, weil er sich nicht auf den neuesten Stand der Forschung zur westlichen Literatur beziehen kann. Wie dem auch sei, von Istanbul wandert jetzt die Idee der Weltliteratur in die USA. Das ist der amerikanische Teil der Geschichte. Wird getrieben von diesen beiden Figuren, Leo Spitzer und Erich Auerbach, aber natürlich von vielen anderen europäischen Emigranten, die dann in diesen Begriff und diese Kultur der Weltliteratur mit in die USA nehmen. Und was interessant für mich ist, da ich jetzt in dieser Tradition mich selber gefunden habe, ist, dass diese Idee der Weltliteratur in den USA so richtig auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich habe so ein paar Theorien, warum das der Fall ist. Einerseits hat es damit zu tun, dass in der Nachkriegszeit durch die sogenannte GI Bill der das ganze amerikanische Unisystem total aufgeblasen wird, weil mit dieser Bill den zurückkehrenden amerikanischen Soldaten ein Studium an einer Universität bezahlt wird. Und auch eben ganz vielen Soldaten, die aus, was in Deutsch inzwischen, glaube ich, bildungsfernen Haushalten heißen, kommen. Und da muss ich jetzt besonders mit dem Begriff des Grundstudiums und des sogenannten Studium Generale auseinandergesetzt werden. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass Weltliteratur so eine Art Grundausbildung in der Weltliteratur, wie das auch Goethe von seinem Sekretär Eckermann gefordert hatte, dass das nun ganz stark geschrieben wird. Und das führt auch zu diesen Anthologien, die Frau Wald vorhin auch schon gezeigt hatten. Ein anderer Grund für die Tatsache, dass Weltliteratur in den USA so stark wird, hat auch mit dem amerikanischen Multikulturalismus zusammen, eben mit der Einwanderung, wie Leo Spitzer und Auerbach, aber auch mit der Struktur der Universitäten, wo ja das Studium der sogenannten Liberal Arts Education, wo ja das Studium Generale besonders wichtig ist. Amerikanische Studenten studieren ja erstmal ungefähr 2 Jahre so querfeldein, bevor sie sich dann spezialisieren, und so Übersichtskurse in Weltliteratur sind da oft Teil dieses Standardrepertoires, also diese Weltliteratur-Anthologie, die ich jetzt nicht von Grund aus erfunden habe, die habe ich geerbt und führe sie im Moment weiter, wird an über 1000 Universitäten und Colleges und Community Colleges und auch an manchen Gymnasien benutzt. Also das ist richtig ein wichtiger Teil des amerikanischen Bildungssystems geworden. In deutschen Unis ist es ja ein bisschen schwieriger mit dem Studium Generale, wobei ich mich erinnern kann, dass gerade in Konstanz, das auch, glaube ich, mit des Gründungsgedankens der Universität Konstanz war, ein Studium Generale Programm zu haben. Und ich kann mich damals an sehr schöne Vorlesungen, die auch so eine Art Übersicht im Kopf, also zum Ziel hatten, erinnern. Ich habe vorhin von diesen zwei Merkmalen dieses Satzes gesprochen, nämlich dass einerseits ein deskriptiver Satz ist, ein Satz, der eine Aussage über einen historischen Epochenwandel macht, nämlich dass wir von einer Epoche in die andere übergehen und dass diese neue Epoche eben jetzt Weltliteratur heißt, aufgrund des Weltmarkts, der Globalisierung, des Kolonialismus und das kann man natürlich sagen, dass wir ganz klar nach wie vor und noch viel mehr als Goethe in dieser Epoche leben. Der globale Buchmarkt, für die, die letztes Jahr Rebecca Walkowitzes Vorlesung gehört haben, ist ein ganz klar Teil davon. Wenn es auch ein Buchmarkt ist, der natürlich bestimmte Literaturen privilegiert und andere nicht. Und ich kann gerne in der Diskussion, die, glaube ich, der Vorlesung folgen wird, auch da noch genauer drauf eingehen. Aber der andere Moment ist eben der normative Moment, dass irgendwie das gut ist, dass wir jetzt in der in der Epoche der Weltliteratur sind und dass wir uns irgendwie ins Zeug legen müssen, wir alle. Eckermann ist da wahrscheinlich besonders angesprochen, der Arme, aber auch wir alle, dass wir das irgendwie beschleunigen sollen. Und man kann sich Gedanken drüber machen, wie man heutzutage eben die Weltliteratur beschleunigen kann, beziehungsweise was man mit diesem Begriff bewerkstelligen kann. Die Tatsache, dass es gegen den Nationalismus gerichtet ist, ist natürlich genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, als das bei Goethe der Fall war. Und ich merke das besonders in den USA natürlich in den letzten 2 Jahren, dass bei den jungen Studenten, die nur Obama kannten und plötzlich aus allen Wolken gefallen sind, irgendwie bei Weltliteratur, da geht es um was. Das ist richtig jetzt plötzlich wieder politisch aufgeladen, eben gegen die Abriegelung und für die Öffnung nach außen. Gleichzeitig kann man die Tatsache, dass Goethe gegen diese kosmopolitanen Exportprodukte wie Béranger, die aus den kulturellen Zentren in die restliche Welt hinausgeschickt werden, da kann man, glaube ich, auch damit ganz gut hantieren, denn wir leben nach wie vor und sogar noch mehr in einer Welt, wo so ein paar Sprachen und ein paar internationale Unternehmen den Buchmarkt in Weltliteratur kontrollieren. Und da kann man sagen, dass man dort den Markt zwar einerseits begrüßen kann, die diese Weltliteratur möglich macht, aber gleichzeitig auch irgendwie korrigieren muss. Und man kann sich fragen, wie das vonstatten gehen soll. Kurz nach dem Krieg hat die UNO ein riesiges Weltliteraturprogramm aufgelegt, in dem Literatur durchaus in Goethes Sinn in alle Sprachen, in alle UNO-Sprachen übersetzt werden sollte und das auch zum Teil geschehen ist. Das war, glaube ich, so ein Versuch, die Weltliteratur zu fassen und gleichzeitig die Schwächen des Weltmarktes, nämlich dass der Weltmarkt immer ungerecht ist, ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Aber wie Sie merken, habe ich mich irgendwie diesem normativen Druck dieses Satzes oder der normativen Idee dieses Satzes angeschlossen und glaube, dass man mit dem Begriff der Weltliteratur heute operieren sollte und auch einen Begriff der Literatur dabei, die diese Wirkungsmacht von Literatur auch im Auge hat. Literatur, die Realitäten schafft. Ich glaube, dass wir derer bedürfen, sogar noch mehr als Goethe am 31. Dezember 1827. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben es ja eben netterweise schon angekündigt. Wir hätten noch Zeit für Fragen, für eine Diskussion. Wer möchte sich zu Wort melden? Wenn er starten möchte, soll ich vielleicht anfangen. Sie hatten ja skizziert, dass es also im ganz konkreten Sinne Übersetzungsfehler geben kann. Mich würde jetzt interessieren, können Sie aus Ihrer reichen Studie oder Ihrer sonstigen Forschung uns vielleicht Beispiele nennen, wie dieser Begriff der Weltliteratur, der ja erstmal universal gedacht ist, dann ja aber in verschiedenen Kontexten ein spezifisches Werk ganz unterschiedlich nicht nur übersetzt, sondern auch interpretiert, rezipiert wird, wie also sozusagen aus dem Begriff der Weltliteratur eher Weltliteraturin werden.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Vielen Dank für die Frage. Die Rezeption, und da sind wir natürlich auch wieder bei Isa und der Rezeptionsästhetik, ist wichtig für den Begriff der Weltliteratur, weil es nicht nur darum geht, sich über die Produktion von Texten Gedanken zu machen, sondern über die Rezeption, die Biografien von Texten, die Geschichte von Texten und das heißt natürlich auch die Übersetzungsgeschichten, wie ich es vielleicht auch kurz am Beispiel des Kommunistischen Manifests angeführt habe. Aber auf jeden Fall, es geht insgesamt bei der Weltliteratur, aber auch bei dem Begriff und der Idee der Weltliteratur immer um was ganz Besonderes. Es kommt erstmal universalistisch oder generell daher, aber hat dann oft eine ganz bestimmte Stoßrichtung, eben im Falle Goethes diese Frage der Nationalität und der kosmopolitanen Zentren des Marktes und der Übersetzung. Aber es gibt auch andere Kontexte, wo Weltliteratur vielleicht etwas anderen, ich habe die Frage des Jiddischen, wo es eher um Prestige und darum geht, irgendwie eine Aufwertung zu erfahren, um den Begriff der Weltliteratur, wo es gar nicht unbedingt darum ging, jetzt jiddische Literatur in andere Literaturen zu übersetzen, sondern erstmal, dass irgendwas von dem Nimbus der Weltliteratur vielleicht was auf diese jiddischen literarischen Texte irgendwie abfällt. Man kann sich auch, das tue ich auch immer mehr, verschiedene Institutionen anschauen, die sich irgendwie die Weltliteratur zu eigen machen. Ich habe gerade schon die UNO erwähnt, die ist dann natürlich in dem Fall wichtig. Ich habe einen Studenten, einen Doktoranden, der an einer Dissertation zu den Olympischen Spielen arbeitet, die in den ersten 50 Jahren auch Medaillen für Künstler gegeben haben, unter anderem auch für Dichtung und da irgendwie diese Frage des internationalen Sports mit internationaler Literatur und Weltliteratur in Verbindung gebracht haben, war ein Grund, weil der Gründer der Olympischen Spiele sehr stark sich an Griechenland orientiert hat und da die Einheit der Kunst und des Sportes irgendwie im Vordergrund stand. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass jetzt während der WM in Russland ganz viel plötzlich russische Literatur, zumindest in den USA, auf Bestsellerlisten gelandet ist. Also vielleicht muss man sich da auch mit dem internationalen Sportgeschehen anfreunden. Ich könnte noch erwähnen Davos, die haben eine ganz starke, das World Economic Forum und auch so Thinktanks wie das Aspen Institute, das gegründet wurde mit Bezug auf Goethe und den Begriff der Weltliteratur. Also ich würde, man kann einzelne Texte, wie Sie es vorgeschlagen haben, verfolgen und sehen, was da sozusagen passiert, wenn sie Weltliteratur werden. Unter anderem enden sie in irgendwelchen Anthologien. Aber man kann sich, und daran da arbeite ich im Moment daran, die Institutionen, die Weltliteratur sich zu eigen machen, Universitäten natürlich auch in den USA, zeigt auch wieder so einen strategischen Aspekt, auch stark die sogenannten Service Academies, das heißt die Universitäten, die den amerikanischen Streitkräften zugeordnet sind, die interessieren sich interessanterweise auch für Weltliteratur.
Dann der Thomas hat die nächste Frage.
Ja, vielen Dank, Martin. Ich habe eine Frage zu dem Verhältnis zwischen Weltmarkt und Weltliteratur oder auch Globalisierung und Weltliteratur. Es gibt ja sehr früh in den Überlegungen zur Globalisierung, auch bevor sie überhaupt so hieß, also schon im 18. Jahrhundert, so Beschreibungen, dass das zu einer riesen Angleichung führt. Also der Franzose hört auf, Franzose zu sein, schreibt Rousseau, und wird Unmensch, wenn er kolonisiert. Ja? Oder Europäer, aber jedenfalls kein Franzose mehr. Das heißt, es gibt so ein Szenario, das ja nicht ganz falsch ist und das auch bei Marx vorkommt, Angleichung. Und dann gibt es heutzutage in der Debatte ja auch McDonald's überall einerseits, genau. Und ja. Vielfalt der ja. Stimmen, ja. Crossover Cuisine andererseits. Und in der Weltliteratur ist es doch auch ähnlich. Mhm. Zum Beispiel gibt es bei Herder ja eher so eine Vorstellung, wir müssen aufpassen, dass nicht alles homogenisiert wird und die Vielfalt der Völker muss Bestand haben. Mir ist nicht klar geworden, wo du deinen Begriff da positionierst. Ja, ja. Also ist es jetzt die Vielfalt der Stimmen? Ja, so klingt es, weil du die Übersetzung auch stark machst. Aber du hast es nicht wirklich genau, also du hast dann auch wieder Weltmarkt und Weltliteratur.
Nee, sehr guter Punkt. Also bei Goethe, dessen Antwort ist, dass was Weltliteratur zum Zirkulieren bringt, ist nicht Gleichheit, sondern Differenz. Dass das die Wollte wollen, Differenz. Das will er selber. Das interessiert ihn, obwohl er so auch gesagt hat, dass bei dem chinesischen Roman, dass wir fast genauso sind wie die Chinesen, dass die nur etwas sittlicher sind als die Franzosen. Aber das war auch, glaube ich, um das dem Eckermann ein bisschen schmackhafter zu machen, weil der zu schockiert war. Aber ich würde sagen, dass diese Beschreibung, diese Doppelheit trifft auf jeden Fall auf Literatur zu. Man sieht es ganz stark in den Debatten, die sich um die heutigen Weltliteraturautoren drehen, zum Beispiel Orhan Pamuk, der erst als lokaler Istanbul-Schriftsteller zelebriert wird. Dann, wenn er bekannter wird, wird er zum nationalen Schriftsteller. Und dann, wenn er plötzlich den Nobelpreis bekommt, wird er in der Türkei als Verräter bezeichnet, weil er nämlich jetzt nicht mehr für die Türkei schreibt, sondern für einen Weltmarkt. Und dann wird ihm sofort vorgeworfen, dass er die Besonderheit der türkischen Literatur hinter sich lässt. Es wird ihm sogar vorgeworfen, dass er jetzt schon anders türkisch schreibt, obwohl er natürlich nicht Englisch schreibt, aber da er gut Englisch spricht und auch teilweise in New York lebt, bereits in seinem Türkisch die englische Übersetzung antizipiert und dass das alles verflacht wird und dann wird es zu so einer, genau, McDonald Airport Bookstore Literature, wie das auch manchmal genannt wird. Ich halte das letztendlich, ich verstehe schon, was das bedeutet, da ist sicher auch irgendwas dran, aber ich muss sagen, ich sehe das nicht so. Ich glaube auch, dass nach wie vor auf dem, wenn auch sehr ungerechten und ungleichen internationalen Buchmarkt eher Differenzen zirkulieren. Es gibt aber für mich noch ein ein größeres Problem, und das hat mit dem Begriff der Literatur selbst zu tun. Und das ist uns auch ganz stark klar geworden, als wir diese Literatur zusammengesetzt haben, dass man natürlich sich irgendwie an diesem modernen Begriff der Literatur abarbeitet. Einerseits, wenn wir Literatur hören, denken wir an gehobene, ist es so ein postromantischer Begriff im Grunde der Literatur, das mit Imagination und vielleicht auch Fiktionalität zu tun hat. Wenn man in die Literaturgeschichte zurückguckt, kriegt man plötzlich Texte ins Visier, die man heute als religiöse Texte oder politische Texte oder historische Texte oder eben politische wie das Kommunistische Manifest ins Auge bekommt. Also wie geht man damit um? Und natürlich die große Frage, und da sind wir wieder teilweise beim Kolonialismus, der Schrift und der Literatur. Also das ist auch was in meinem Buch, was immer stärker wurde für mich als interessantes Problem, viel stärker als ich das erwartet hätte, die orale, wie sehr die mündliche Erzählkunst die Schrift auch vor sich hertreibt, und nicht nur am Anfang, sondern durch die Literaturgeschichte hindurchgehend. Ich habe zum Beispiel mich irgendwie damit auseinandergefasst, wie das Epic of Sundjata, das ist eines dieser Epen, die wirklich bekannter sein sollten, ein westafrikanisches Epos, das lange mündlich tradiert wird und dann erst im späten 20. Jahrhundert verschriftlicht wird, mit dem Umweg über Kassetten in diesem Fall. Und sozusagen erst nach verschiedenen Fehlschlägen in die geschriebene Literatur überhaupt eindringt. Und das ist was, wo man, glaube ich, das interessiert Goethe so an so ein paar Punkten, aber das ist für mich sehr stark, dass man sehr aufpassen muss, jetzt nicht nur die klassischen westlichen literarischen Formen sozusagen zu benutzen, sondern einen wesentlich flexibleren Begriff der Literatur anwendet, der auch immer wieder diese Schnittstelle von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, das finde ich das größere Problem, wenn du so willst, als diese allgemeine Frage der Homogenisierung und Differenzierung, die schon auch stattfindet.
Vier weitere Wortmeldungen, die nächste Frage geht von Silvia Mergen.
Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber die eine ist ganz banal. Goethe hat diesen chinesischen Roman dann in englischer Übersetzung gelesen, nicht in deutscher Übersetzung.
Richtig.
Also es ging nicht nochmal vom Deutschen, also es war in Englisch.
Genau.
Gut, die zweite Frage geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie gerade gefragt haben. Also und zwar geht es um den Begriff der Sittlichkeit, weil der ja also suggeriert, dass es also jenseits von dieser Stimmenvielfalt, die man jetzt auf unterschiedliche literarische Traditionen und so weiter zurückführen könnte, ja auch sowas gibt wie einen Wertekanon, den man
sehr interessant. Ja.
Hätten Sie das Gefühl, dass also diese Gemeinschaft der Werte da immer noch gut mitschwingt, oder hat sich der Begriff der Weltliteratur irgendwann mal von dieser Gemeinschaft verabschiedet?
Ja, das ist sehr interessant. Also erstmal würde man sagen, hat er sich sicher davon verabschiedet, aber wie Sie das jetzt so beschreiben, frage ich mich trotzdem, und ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht, möchte ich aber, ob da nicht doch irgendwas noch, ob nicht eine neue Form von Sittlichkeit in unserer Weltliteratur, ob man das nicht auffinden könnte irgendwie, das würde mich nicht ganz wundern. Einerseits, was die Unterrichtspraxis betrifft, das wird ja auch zum Teil in Europa ein bisschen hämisch betrachtet, ist ja in den USA auch, ich glaube, auch im Zuge der starken Politisierung von Weltliteratur im Unterricht in den letzten paar Jahren auch sehr stark nochmal so Begriffe wie Trigger Warnings und so weiter, wo Studenten fordern, dass, also ich habe mich zum Teil auch drüber lustig gemacht, aber inzwischen bin ich da zu einem etwas anderen Urteil gelangt und sehe diese Forderungen als eine Insistenz eines moralisch-ethischen Anspruchs der Literatur, sodass, wenn ich zum Beispiel Tale of Genji, wunderbares Werk der Weltliteratur, unterrichte, natürlich ich Studenten warne, dass hier ein 10-jähriges Mädchen verschleppt wird und dann 2 Jahre gehalten und dann gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird. Und die Studenten, zumindest in den USA, fordern das inzwischen, dass man das nicht einfach, oh, das ist so interessant, das ist hohe Weltliteratur, das hat hier wirklich, hier geht es um Werte, wo wir mit unseren Werten uns irgendwie an diesen Texten abarbeiten müssen. Und da, also insofern, das ist jetzt, was die Unterrichtspraxis betrifft. Ich glaube auch, dass wenn man sich so die herausgeberischen Entscheidungen der globalen Literaturkonzerne anguckt und was die glauben, was der Markt, was jetzt läuft, da könnte man wahrscheinlich auch noch mal vielleicht was Ähnliches, vielleicht was anderes rausziehen. Das finde ich sehr interessant. Also muss ich noch mal mehr drüber nachdenken. Ja.
Willi Petermann.
Ich fand das ganz interessant, dass Sie sagten, dass diese Geschichte des Kolonialismus so eine große Rolle spielt, wie der Begriff aufgekommen ist, und dass Sie überhaupt erst möglich gemacht haben durch die Kontakte und so. Man hat dann gedacht, dass es auch eben heute weiterhin sehr relevant ist, wenn man darüber nachdenkt, wie die Kanonbildung dann auch stattfindet. Und da besonders auch ein Hinblick auf Anthologien und sowas.
Ja.
Wer sind dann die Gatekeepers dieser Kanon zustande kommt? Ja. Weil besteht da nicht dann eine große Gefahr, dass das, was wir als Werk betrachten, immer aus einer privilegierten Position ist,
Klar.
wie Sie schon ja. gesagt haben, Zugang zu dem Markt haben
ja.
und
ja.
die privilegierten Sprachen und so weiter. Und wie kann man dann da tatsächlich konkret dagegen arbeiten,
ja.
zum Beispiel indem man dann einen Syllabus erstellt oder eine Anthologie anders gestaltet?
Ja, ja, ja absolut. Also um das erstmal konkret zu formulieren, als ich eben General Editor dieser Anthologie wurde, dachte ich, Mensch, toll, jetzt kann ich entscheiden, was da reinkommt, jetzt kann ich den Kanon irgendwie richtungsweisend verändern. Habe dann sehr, sehr schnell herausgefunden, dass es überhaupt nicht der Fall ist, weil nämlich auch diese Anthologien für einen, auch wieder so eine Institution im Grunde der Weltliteratur und mit einem ganz bestimmten Zweck und, könnte man auch wieder mit Goethe sagen, mit einem ganz bestimmten Markt, nämlich diese Einführungskurse, von denen ich gerade gesprochen habe. Und was wir gemacht haben, erstmal ist wirklich tausende von Fragebogen an die Lehrer dieser Kurse verschickt, um zu hören, was die lehren, und daraus haben wir dann so einen Grundkanon erstellt. Ich bin dann auch sehr viel zu den Universitäten gereist und habe mit den Lehrern und Studenten gesprochen. Was interessant war diesbezüglich, ist, dass sehr, sehr viele dieser großen Einführungskurse in die Weltliteratur in den Südstaaten stattfinden. Meine Theorie darüber ist, dass während der sogenannten Canon Wars in den 80er und 90er Jahren viele der Ivy League Universitäten diese Great Books Courses und die Übersichtskurse ganz ab, da wollten sie lieber die Finger davon lassen, haben die ganz abgeschafft und haben das mit reinen dann so Distribution Requirements und so weiter ersetzt. Während die konservativen Südstaaten-Unis, die so westliche Literatur- und Zivilisationskurse hatten, diese Schritt für Schritt in Weltliteraturkurse umgewandelt haben. Und das bedeutet, dass inzwischen ungefähr die Hälfte dieser Kurse in diesen Unis und oft sehr kleinen, oft sehr provinziellen Unis stattfinden, was wirklich interessant ist, weil das auch wiederum bedeutet, dass dort Studenten, die vielleicht noch nie ihren Bundesstaat verlassen haben, die wahrscheinlich nicht mal einen Pass besitzen, zum ersten Mal hier mit Welt in einer bestimmten Form konfrontiert werden. Aber das nur kurz zum Hintergrund für diese Anthologien. Also die sind auch, also da wurde uns als Gremium sozusagen sehr schnell klar, dass das mit uns eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun hat und unseren Vorlieben, sondern sehr stark einfach mit dem, was diese Lehrer und Studenten an diesen Universitäten eigentlich von der Weltliteratur wollen und brauchen. Und da muss ich sagen, habe ich auch wiederum, ich verstehe schon, da kann man schon sagen, ist das nicht auch jetzt wieder Kolonialismus? Aber ich muss sagen, wenn ich mit diesen Realitäten konfrontiert war, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass da eben besonders jetzt wieder in den letzten paar Jahren, dass für die Lehrer und Studenten, dass das eine sehr wichtige Rolle spielt und eine wichtig politische Rolle auch. Gleichzeitig würde ich auf jeden Fall sagen, dass diese Weltliteraturanthologien jetzt nicht als abstrakter Kanon angesehen werden sollen. Das wäre wirklich schlecht und das wäre vielleicht so eine Art Neokolonialismus. Diese Anthologien sind für den amerikanischen Markt, für diese bestimmten Universitäten, für diese Art von Kurs geschaffen und darauf abgerichtet. Also auch wieder so eine ganz bestimmte Institution und Ausrichtung. Und ich glaube nicht, dass das jetzt universalisiert werden soll. Und ich habe viele Gespräche mit zum Beispiel gerade in China geführt, wo jetzt auch sehr großes Interesse an der Weltliteratur herrscht und wo auch ganz stark gesagt wird, wir wollen unseren eigenen Kanon der Weltliteratur für unsere eigenen Bedürfnisse erstellen. Und so, das sind dann wieder die Weltliteraturen, die dort vielleicht in den Vordergrund treten.
Nächste Frage kommt von Albrecht Schorke.
Das berührt einiges, was Sie schon gesagt haben oder was gefragt wurde. Also es geht so um die Praxis. Wie unterrichtet man Weltliteratur?
Ja.
Harvard University ist ja da so etwas wie ein Hub geworden mit dem Kollegen David Lemmerich und anderen. Und das scheint ja auch ein bisschen so ein, wenn man sagt, fast eine Mission zu sein. Und da möchte man doch ein paar Sachen wissen. Also ich lasse jetzt mal das Argument von englischsprachigen Imperialismus beiseite. Aber wie transferieren Sie jetzt zum Beispiel das Wissen, das in den Nationalphilologien unterwegs ist, transferieren Sie das in die Analyse von den Texten, die Sie auf diese Weise machen?
Ja.
Ich meine, man kann ja, Goethe hat sich damit beholfen, dass er im Prinzip ja noch mit, sehr stark auch mit nationalen Stereotypen gearbeitet hat. Ich finde den Buch, den er macht, zu sagen, es gibt 1000 Romane, ich habe zwar nur 3 gelesen, aber ich weiß, die Chinesen sind reingeglichen. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine Frage. Und die andere natürlich die Frage, also die Kanon-Frage. Sind es jetzt die erfolgreichen Bücher? Sie haben ein bisschen in diese Richtung argumentiert. Mhm. Das würde ja heißen, dass man im Prinzip dem Markt den Kanon überlässt, aber das gilt ja auch nur für die Gegenwartsliteratur. Man muss sich ja dann auch ein bisschen fragen, was ist mit den ehemals erfolgreichen, aber vergessenen Büchern und so weiter. Oder gibt es so etwas wie Wertmaßstäbe? Würden Sie sich anheischig machen, zu sagen, es gibt bestimmte Wertmaßstäbe, unter denen man sagen kann, dieser brasilianische Roman, der schafft es und der andere Bergbau gibt er auf nationalem Niveau?
Natürlich, sehr gute Fragen. Also um das erstmal, Sie hatten ja auch von der praktischen Seite gesprochen, also das ist auch eine Existenzberechtigung sozusagen dieser Anthologien, weil wir hier wahnsinnig eben mit einem riesigen Expertenteam, sehr, sehr viel Arbeit leisten, um erstmal die Lehrer der Weltliteratur in eine Lage zu versetzen, diese Kurse zu unterrichten. Also da ist wahnsinnig viel, da gibt es eine eigene Ausgabe, Teaching with the Anthology of World Literature, verschreibintensive Kurse, also da wird wahnsinnig viel Information und pädagogische Hilfen, aber natürlich auch Hintergrund vermittelt, wo dann die einzelnen Experten eben das, was sie aus der Kenntnis der nationalen Literaturen eben für diesen bestimmten Zweck dieser Anthologien und dieser Kurse als wichtig erachten, herausarbeiten und vermitteln. Und da würde ich wiederum eben, das beantwortet vielleicht auch die zweite Frage oder diese skeptische Note, die ich da höre, wie kann man das machen? Und da ist auch nochmal ganz klar zu sagen, dass es hier ja nicht um Kurse geht, die für zukünftige Literaturwissenschaftler veranstaltet werden. Das sind Kurse, die oft auch an Engineering Schools oder Universitäten, wo hauptsächlich Studenten studieren, die gar nicht in den Geisteswissenschaften oder Humanwissenschaften arbeiten und denen mit diesen Kursen so eine Art Grundstock vermittelt wird, aber eben gesagt wird, traditionellerweise ist hier ein westlicher oder nationalliterarischer Grundstock vermittelt worden und das ist eigentlich, will jetzt nicht mehr viel sagen, jetzt ist eben die Epoche der Weltliteratur an der Zeit, dass es doch wesentlich wichtiger ist, dem Studenten im südlichen Alabama, der noch nie die USA oder die Südstaaten verlassen hat, da ein bisschen so ein Einblick in die Weltliteratur zu geben. Klar, man kann sich fragen, wie viel bleibt da eigentlich hängen? Aber ich würde sagen, dass ich das solche Kurse zum Beispiel sehr stark vorziehen würde. Die Alternative sind dann oft Kurse, die mit einem historischen Lehrbuch arbeiten, wo dann einfach eben Kulturen irgendwie so zusammengefasst werden und vielleicht noch mit ein paar Exzerpten, ein paar Dokumente dazu gesetzt werden. Und da glaube ich wirklich schon, dass wenn auch extrem vermittelt und entfremdet durch Übersetzung, dadurch, dass hier Literaturen aus ihrem ursprünglichen Kontext natürlich gerissen werden und in diese Weltliteratur verpackt werden, dass da trotzdem, trotz dieser Vermittlung, noch irgendwie wesentlich mehr passiert, auch Interessantes, was eben auch wiederum die Macht der Literatur, glaube ich, vermittelt, als was jetzt in so historischen Zusammenfassungen und Lehrbüchern als Alternative der Fall wäre. Also ich würde da wiederum eben ganz stark auf die Situiertheit dieses Weltliteraturprojekts abheben für bestimmte, ganz bestimmte Studenten an bestimmten Institutionen. Und das würde ich sagen, spielt auch jetzt bei David Damrosch und mir und bei vielleicht anderen auch eine Rolle. Ich weiß nicht, ob das Ihre Bedenken völlig aus der Welt schafft, aber vielleicht erklärt, warum wir überhaupt oder warum es diese Bewegung, und es stimmt schon, da hat schon sowas leicht Evangelisches im amerikanischen Sinne überhaupt gibt.
Eine Graum hat die nächste Frage.
Ja, ich habe eine Frage, die etwas doppelgleisig angelegt ist, glaube ich. Sie haben ja sehr anschaulich abgehoben auf die Notwendigkeit und Unabdingbarkeit der Übersetzung mit Ihrer Erzählung von den drei mehr oder weniger, oder den zwei gescheiterten Versuchen der Übersetzung der letzten Briten dann geglückten. Und nun gibt es ja gerade in den letzten Jahren und gerade in den USA auch sehr einflussreiche Stimmen, die sich nun ausgerechnet gegen diese Idee von Weltliteratur richten und eben auf die Unübersetzbarkeit,
ja,
mit dem an eine geerbte
ergänzt wurde. Ja.
Also meine Frage wäre einerseits,
ja,
würden Sie diesen Kollegen antworten, was wäre sozusagen Ihr Argument, da doch an der Weltliteratur festzuhalten? Und zweitens aber eben, wie beurteilen Sie dieses Problem der Übersetzung?
Ja, also vielen Dank. Es gibt diese Stimmen, ich halte sie wirklich für verfehlt. Dieser Begriff der Unübersetzbarkeit hat für mich noch nie Sinn gemacht, weil es gibt doch unglaublich viele Indizien, dass Übersetzung möglich ist. Also von Unübersetzbarkeit kann also schon mal überhaupt nicht die Rede sein. Man kann vielleicht davon reden, dass Übersetzung schwierig ist, dass vielleicht keine idealen Übersetzungen möglich sind. Aber wenn wir alles, was nicht ideal, einem Ideal entsprechen, als unmöglich bezeichnen, dann ist, glaube ich, nichts möglich. Also diese Unübersetzbarkeit hat für mich irgendwie einen völlig falschen Begriff der Übersetzung einerseits, eben dass nur was Übersetzung ist, was irgendwie dem Original äquivalent ist oder irgendwie sowas, und gleichzeitig irgendwie auch einen, glaube ich, falschen Fetisch des Originals. Also ich meine jetzt im Falle von Emily Apter kommt das aus so einer späten dekonstruktivistischen Tradition. Und was ich dabei nicht verstehe, ist, dass Emily Apter selber ziemlich viel übersetzt und damit, glaube ich, keine Schwierigkeiten hat. Also ja, ich habe im Grundsätzlichen diesen Begriff der Unübersetzbarkeit, stammt auch aus einem Literaturbegriff, der so philosophisch, dekonstruktivistisch geladen ist. Zumindest das ist eine Tradition davon, der meines Erachtens mit der Realität von Literatur, der Realität von Übersetzung sehr wenig zu tun hat. Also ich muss sagen, ich kann in der Tat damit sehr wenig anfangen. Und also das geht auch für mich an dem, Übersetzung interessant macht, irgendwie vorbei. Da immer wieder einfach nur von der Unübersetzbarkeit zu reden, ich weiß nicht, wo das letztendlich hinführt. Ich glaube auch eben, dass es zu sehr, natürlich, Literaturwissenschaftler mögen besonders sprachliche Finessen und diese Aspekte der Literatur, die nur einem sehr fortgeschrittenen Verständnis der Literatur sich erschließen. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht. Aber ich glaube, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, wie Literatur in der Welt funktioniert, da spielt dieser Zugang zur Literatur plötzlich, kommt mir irgendwie so sehr vor, dass der da nur in so einem in einer sehr kleinen Gruppe von Literaturwissenschaftlern irgendwie wichtig ist. Jetzt fällt mir gerade ein, dass die zweite Frage von Herrn Koschorke, dass ich die ganz vergessen hatte, nämlich nach der Wert, dem Universalismus der Literatur. Darf ich die auch noch kurz beantworten? Ich weiß auch nicht, ob ich da eine gute Antwort drauf habe, aber ich würde mal sagen, dass Wirkungsmacht, glaube ich, nicht nur oder jetzt, also wenn man das als Marktbegriff zurückprojizieren wollte, was schwierig ist, glaube ich, dass man da doch ganz schön viel in den Blick bekommt. Zum Beispiel mit dem Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos wurde im gesamten Neuasien, in Kleinasien gefunden. Es ist ganz klar, dass das ein Text ist, das von diesem ersten territorischen Empire verteilt wurde und dort seine Spuren in einem sehr großen geografischen Raum hinterlassen hat. Klar, ist es interessant, dass weil das Gilgamesch-Epos nie übersetzt wurde und nie in eine andere Schrift transkribiert wurde, mit dem Verfall der Keilschrift auch selber verschwunden ist und dann eben aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist. Das ist aber ein Einzelfall, aber ich würde sagen, ich würde da sogar einen Marktbegriff für die ursprüngliche Resonanz dieses Textes benutzen, was auch eben der Grund ist, warum es dann so viele Kopien gab, warum Ashurbanipal sie gesammelt hat in seiner Bibliothek und warum deshalb wieder die Wahrscheinlichkeit größer wurde, dass dieser Text 2000 Jahre später aus der Versenkung entfallen ist. Das Gleiche würde ich mit Homer machen. Homer hat viel Alexander dem Großen zu verdanken, der nicht nur irgendwie die griechische Sprache, den Einzugsbereich der griechischen Sprache enorm ausgedehnt hat, sondern auch die Infrastruktur geschaffen hat, Bibliotheken und so weiter, Theater, zum Beispiel für die homerischen Epen. Das ist jetzt nicht Weltliteratur im modernen Sinne, im Weltmarkt im modernen Sinne, aber ich würde da doch, zumindest mal versuchsweise diesem Wirkungsbereich, die Wirkungsmacht auch in die Vergangenheit zurückprojizieren.
Noch vier weitere Fragen auf der Liste, vielleicht darf ich schon mal relativ konzise Fragen bitten. Die nächste Frage kommt von der Sitznachbarin von Anne Kraume, deren Namen ich leider noch nicht weiß.
Andrea Schütz. Vielen Dank für den sehr anregenden Vortrag, aus dem ich viele, also sehr viele Fragen, glaube ich, nach Hause nehmen werde. Eine Sache, die mich besonders wundergenommen hat in Ihrem Vortrag, war Ihre Feststellung oder Ihre Beobachtung zu dem impliziten Leser des Manifests.
Okay.
Und die Überlegung, gibt es in Ihrem, oder die Frage, gibt in Ihrem Begriff von Weltliteratur, mit dem Sie spielen oder an dem Sie überlegen, haben Sie eine gewisse Konzeption des impliziten Lesers? Gibt es vielleicht eine Art von eher konservativer oder revolutionärem Potenzial, das Sie sehen würden? Oder?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde vielleicht da wieder sagen, dass wieder auf die Situiertheit von verschiedenen Weltliteraturtraditionen verweisen und eben auf diese Beispiele mit meinen Studenten verweisen, wo ich das Gefühl habe, dass da die um das jetzt mal so blöd zu sagen, die Trigger-Warning-Studenten im heutigen Amerika durchaus sich als bestimmte Art von Leser sehen, nicht implizite Leser wahrscheinlich, aber durchaus als eine Art von Leser, die ganz spezifisch ist und die sich dort ein bestimmtes Anrecht erfordert. Sonst ist natürlich bei Weltliteratur natürlich die wahnsinnige sticht natürlich immer wieder hervor, welche gigantischen Differenzen es einfach zwischen den verschiedenen Literaturen und trotz des etwas homogenisierenden Begriffs von Goethe immer wieder ergeben. Also ich glaube nicht, dass es einen impliziten Leser von Weltliteraturen gibt. Es gibt aber vielleicht einen impliziten oder sogar expliziten Leser von amerikanischen Weltliteratur-Anthologien. So würde ich das vielleicht mal formulieren.
Das ist Maike.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal an die Anfangsthemen zurück und nur anschauen, wie ich geschildert habe. Ich habe endlich mal gehört, wie dieser Satz hier überhaupt gesprochen wurde, in welchem Umfeld. Und da kamen mir jetzt nochmal ganz neue Fragen auf. Und zwar, wie würden Sie denn diesen Appell zur Beschleunigung verführen?
Ja.
Und ist es nicht vielmehr, dass Goethe, so wie Sie dargestellt haben, Romane in chinesischer Sprache, während die Germanen noch in den Wäldern hausen, so ist es jetzt hier eigentlich so zu verstehen, dass die Weltliteratur ein Instrument ist, überhaupt deutsche Literatur zu einer Literatur zu machen und auch schon von Mitte, also man kann den Anschluss gar nicht mehr finden an die englische oder französische, man muss gleich eigentlich in größeren Dimensionen denken, und auch einsteigen. Ist es dann auch gleichzeitig ein antieuropäischer Impuls?
Ja, ich finde das alles sehr gute Gedanken und ich würde die eigentlich alle bejahen. Ja, das ist interessant, wie Sie das geschildert haben, ist die Situation der deutschen Literatur dann durchaus mit der jiddischen vergleichbar, wo sozusagen an den Begriff, mittels des Begriffs der Weltliteratur, ja, die hegemoniale Stellung der französischen und englischen Literatur zum Beispiel versucht wird, zu umgehen oder irgendwie neu sich da auszurichten. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Fall. Ja, das ist sehr interessant. Also, dass da versucht wird, sich neu auszurichten. Und ja, klar, auch die Tatsache, dass die europäischen Literaturen so neue, alles relativ neue Literaturen sind, dass es da diese alten Traditionen gibt, wie Sanskrit und so weiter, da fängt auch das Bewusstsein erst an. Und das wird ja dann 50 Jahre später nochmal extremer, wieder um das Beispiel mit dem Gilgamesch-Epos, wo plötzlich auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Grunde diese ganzen Texte der nicht-westlichen Weltliteratur regelrecht in die europäische Literatur hineinbrechen. Plötzlich wird da ein Text gefunden, in dem praktisch die Geschichte der Flut erzählt wird, der älter ist als das Alte Testament. Dann wird zum ersten Mal dieser Roman einer japanischen Hofdame übersetzt und man merkt plötzlich, Mensch, die Europäer haben nicht den Roman erfunden, da gibt es viel ältere und so weiter. Dann plötzlich wird ein Epos aus den Amerikas entdeckt und es wird klar, der Popol Vuh, und es wird klar, dass es in den Amerikas eine völlig unabhängige Literaturtradition gab, weil das nämlich die einzige unabhängige Schriftkultur ist, da die verschiedenen Schriftkulturen auf dem europäischen und asiatischen Kontinent in direkten Kontakt standen und so weiter. Also da hat Goethe so einen ersten Geschmack schon davon, aber das wird immer stärker und ich glaube, dass man auch da die europäische Literatur im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert auch daraufhin lesen muss. Das wird auch zum Teil ja schon jetzt gemacht, eben wirklich mit dem Hereinbrechen plötzlich dieser anderen Texte.
Nächste Frage kommt von einem Kollegen, dessen Namen ich leider auch noch nicht kenne. Vielleicht können Sie mir kurz
aushelfen. Ja, Philipp Lammers. Ich wollte fragen, meine Frage schließt etwas an Christian Marek an eigentlich, ob man Ihren Vortrag eigentlich vielleicht mit dem Untertitel auch abändern könnte, eine kuriose Geschichte oder der kuriose Ursprung einer deutsch-französischen Abneigung. Und weil wir jetzt bisher sehr viel von den chinesischen Texten gesprochen haben, Pierre Monger ist ja ganz toll.
Klar. Ja, ja.
Und irgendwie ist es ja so, was, also Goethe kann sich ja nur so über Béranger ärgern, weil er ihn ganz genau lesen kann. Und da frage ich mich halt, ob diese schlechte Übersetzung und das Original, also nicht die schlechte Übersetzung das Ärgernis ist, sondern eher das Original das Ärgernis, also das allzu genaue Verstehen. Und Béranger als bonapartistischer Barde, und der dann auch noch eigentlich, der ist ja auch alles Mögliche, nämlich der ist nicht nur Metropolitain, sondern der ist vor allen Dingen auch so eine Art Übersetzer wiederum von Volkstum. Also es gleichzeitig steht für alles Mögliche.
Ja.
Das kann Goethe nur ärgern.
Ja.
Auch neben allen möglichen ideologischen Dimensionen.
Ja. Ja.
Und da frage ich mich irgendwie, ist Weltliteratur also eigentlich eine Art Diversion oder Ausweichmanöver eines, ja.
Philipp hat das vorgelegt. Ich sehe da durchaus auch zwei konkurrierende Begriffe von Weltliteratur, die im Bereich noch fortwirken. Also eben die französisch geprägte, die Goethe nicht schätzt, weil sie höfisch und libertin ist, die aber Auerbach und Spitzer natürlich
Richtig, richtig.
Auerbach und Spitzer
waren Romanisten. Ja.
Nicht an Goethe, wenn sie Weltliteratur sagen. Und die in Lateinamerika heute fortwirkt. Das ist das, was man sich in Lateinamerika und nicht vielleicht in den USA unter Weltliteratur
interessant.
Vorstellt heute.
Noch. Interessant. Ja. Ja, ja.
Sozusagen geht es in eine ähnliche Richtung.
Ja. Nee, also was diese Goethe-deutsch-französische Konkurrenz, das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ich kann das auch als nationale Konkurrenz verstehen, ich kann da durchaus die Argumente sehen. Ich habe es eben eher unter dem Begriff der Abneigung gegenüber der Metropole gesehen. Also deshalb für mich, glaube ich, die einzige Divergenz von dieser Beschreibung würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Original zu tun hat und der schlechten chinesischen Übersetzung. Ich glaube, das hat eben mehr damit zu tun mit der Macht, die hinter Béranger steht und was er, wie Sie es ja auch beschrieben haben, also diese dem was entgegensetzen zu wollen, auf jeden Fall. Also so würde ich das auch verstehen. Aber nee, das sind beide Beiträge, glaube ich, gut rausgearbeitet. Also einmal die antinationale Literatur, andererseits die antifranzösisch, aber doch im Sinne, würde ich sagen, von Antimetropolliteratur vielleicht. Und ich würde deshalb die schon bei Goethe sehen, aber vielleicht ist das auch eine Rückprojektion, weil die dann eben so wichtig wird. Auch würde ich sagen, in Frankreich, Caillaux hat ja dieses UNO-Projekt Trésor de la Littérature Mondiale 58 geschaffen, da geht es gar nicht um höfische Literatur. Das ist dann wirklich ein Versuch, glaube ich, eher das, was ich beschrieben habe, in den Griff zu bekommen. Da gibt es schon Differenzen, aber wo es auch sehr um dieses Verhältnis von mündlicher und schriftlicher Literatur versucht wird, die Weltliteraturen miteinander in Verbindung zu setzen. Aber was die Goethe-Dynamik betrifft, auf jeden Fall. Das find ich gut. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank.